Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Wer in der Schweiz den Beruf vom Winzer oder der Winzerin lernt, der macht in der Regel dreijährige Lehre. Ein grosser Teil dieser Zeit nimmt neben der Pflege im Rebberg vor allem auch den Ausbau vom Wein im Keller in Anspruch. Aber was heisst das eigentlich? Wein ausbauen? Was bedeutet das? Und was gibt es da das für Möglichkeiten dazu? Genau das werden wir heute herausfinden und uns ein grosses Wissen zulegen. Wir reden über die Reifung, über die Gärung oder eben auch über verschiedene ganz spannende Ausbauarten. Karin Frautschi, du bist ja von Beruf Journalistin. Das ist eine Berufsgattung, die es im Moment auch eher ein bisschen schwierig hat, wenn man das mal so einfach darf, sagen darf. Dich sehe ich auch noch als Winzerin.
Ah ja, das habe ich mir noch gar nicht so konkret überlegt, ehrlich gesagt.
Ist ja doch. Also du wärst ja praktisch alles mit und ich finde, du wärst auch irgendwie von deinem Naturell her geeignet für das.
Schon, hä? Ja, das freut mich jetzt gerade zu hören. Ich glaube, ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, weil es jetzt auch nicht so ein verbreiteter Beruf ist wie das KV, wo viele machen, oder ein handwerklicher Beruf. Aber wenn du das so sagst, wieso eigentlich nicht, wäre ja gerade noch das Töpfchen auf mich nach der Barkeeper-Schule.
Also ich fände es super.
Gerade weiter.
Ich werde ja auch immer wieder beim privaten Umfeld von mir gefragt, wie macht man eigentlich Wein? Wie funktioniert das? Und wir haben heute ein grosses Privileg, dass wir drei Weine bei uns haben, die alle auf ganz unterschiedliche Art und Weise gemacht und eben ausgebaut worden sind. Mitgebracht hat uns die verschiedenen Weinflaschen. Andrea Müller, Geschäftsführerin von der Mövenpick-Filiale Oftringen, Kanton Aargau. Herzlich willkommen.
Hallo miteinander. Danke, dass ich heute da sein darf.
Ah ja, wieder. Stimmt, du bist ja wieder, schon mal da.
Genau. Bekanntes Gesicht.
Aber ist schon länger her, schon sehr lange her, knapp eineinhalb Jahre.
Ich glaube fast, ja.
Wir hätten dich fast nicht mehr gekannt.
Schon. Sehr gut.
Zeit laufen.
Nein, es freut mich wirklich sehr, dass ich wieder kann und darf da sein und ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Aber ganz kurz vorweg, ich bin keine Winzerin. Es ist mir ganz wichtig, das noch kurz zu betonen. Mhm. Aber genau darum finde ich es eben spannend, und viele Leute wissen nicht, was eigentlich alles im Keller passiert. Und dafür bin ich heute eigentlich da. Es braucht doch nur relativ viel, was alles passiert, bis der Wein dann in die Flasche kommt. Und man kennt sie eigentlich eben, den Winzer meistens von aussen, im schönen Wetter, am Reben schneiden und alles.
Ja.
Man stellt aber sich das schon schön
ja.
vor.
Ja, genau. Ich kann dir sagen, wie es ist, wenn man im Januar oder Februar bei Schnee und Minustemperaturen von 5 Grad minus muss das Holz schneiden. Es ist nicht lesen.
Schickst du mal ein Foto?
Ja, ich schicke mal ein Foto. Aber eben, so, Andreas, so stellt man sich das vor.
Ja, genau. Aber eben, ich würde eigentlich aufzeigen jetzt in dem Podcast, was braucht es eigentlich, dass der Wein in die Flasche gelangt. Und vor allem, vielleicht auch noch ein bisschen die Wertschätzung, wenn man jetzt einen Wein vor sich hat, der 3-4 Jahre im Fass war und nachher noch 2 Jahre in der Flasche und dann nachher noch 5 Jahre im Keller. Und dass es insgesamt dann doch noch ein paar Jahre geht, bis man die aufmacht. Und dann ist die doch so schnell fort oder so schnell getrunken. Und darum bin ich da. Und darum frage ich gerade dich, Karin.
Quiz.
Ja. Quiz zum Start. Gut.
Wie fest weißt du, wie man einen Wein herstellt? Oder was kennst du alles für Arbeitsschritte?
Ja, keine Frau, die ist ja fast eine Winzerin.
Also ich war schon ein paar Mal in verschiedenen Weinkellern, habe dort einiges gesehen und mitbekommen. Und natürlich jetzt auch im Verlauf der letzten 2 Jahre hier im Rahmen des Podcasts immer wieder einiges gehört. Darum jetzt ganz kurz und knapp einfach zusammengefasst würde ich sagen, Trauben ablesen, pressen, abfüllen in die Fässer, ganz lang warten, je nachdem, und dann ab in die Flasche.
Wow, das ist mein Applaus. Jetzt habe ich dich 2 Jahre lang eigentlich so gut da ausbilden, jetzt sagst du das so.
Ja, ist doch schön.
Okay. Also Unrecht hat sie ja nie. Also das ist schon mal der richtige Schritt, aber es gibt sicher noch ganz, ganz viel dazwischen. Und dass es halt ein riesiger Arbeitsaufwand ist, so wie im Weingarten, wie im Keller, ich glaube, das muss ich nicht erwähnen. Aber heute ist es so eine Thematik, die ich mitgebracht habe. Also wir könnten jetzt ganz lange über den schönen Keller reden, aber für das ist der Podcast einfach zu kurz. Mhm. Wir gehen heute ein bisschen auf die verschiedenen Weinausbauarten ein.
Gut, und die Weinausbauarten, wenn ich da mal schnell dazwischen gehe, ist es ganz klar. Also ich behaupte mal, die meisten Menschen, für die ist das Wein fast die Ausbauart Nummer 1. Also die stehen auch bei uns zuhause im Keller. Wir machen unseren Wein auch. Klar, zum Teil der Weisswein noch mit Stahltank, das gibt es dann auch, kommen wir sicher noch drauf. Aber das Fass ist schon das Nummer 1, oder liege ich da falsch, Andrea?
Hey, also das Fass ist, sage ich mal, die gängigste Methode in dem Sinn, aber es gibt doch noch so viele verschiedene andere Ausbauarten, was den Wein auch noch ein bisschen mit verschiedenen Materialien und Formen noch ein bisschen facettenreicher macht.
Und auch beim Fass selber gibt es ja schon ganz einen Haufen verschiedene Varianten, oder?
Genau. Also wir haben das grosse Holzfass, das von 3000 Liter über x-tausend Liter fassen kann. Manchmal sieht es ein bisschen aus wie so ein Tiny House sogar, wo man kann, also wirklich, wo sich andere Leute in den Garten stellen, man kann darüber nachten.
Ich habe schon gesehen, das bietet sich irgendwo an, wo man im Weinfass schlafen kann.
Nein, wirklich?
Ja,
das ist ja gut.
Du schlafst sehr gut, natürlich.
Sehr
oder?
Beschwingt wahrscheinlich.
Und das wäre jetzt einfach das grosse Holzfass. Das grosse Holzfass ist super dafür da, das gibt noch ein bisschen einen Sauerstoffaustausch, das heisst Mikrooxidation, und sorgt für ein bisschen weichere Tannin, aber es hat nicht so einen grossen Holzfass Einfluss. Also der Geschmack vom Holzfass ist nicht so spürbar da. Was wir jetzt zum Beispiel beim kleinen, berühmten Barrique-Fass haben.
Das ist, dort ist mehr Holz.
Genau. Das ist meistens 225 Liter. Und dort hast du mehr von, Holz, von der Holzaromatik. Ganz, ganz abhängig vom Röstgrad auch in diesem Stil. Es zeigt sich durch Vanille, durch Toast, durch ein bisschen Rauch in dem Sinn. Und natürlich gut, wenn wir zum Beispiel auch in Bordeaux kennen, für Cabernet und Merlot. Wenn man das
genau, da gibt es natürlich den Eichen vor allem, der den Trumpf macht, oder? Nehme ich mal an.
Genau.
Gibt es aber auch amerikanische Eichen, gibt es auch noch kanadische Eichen, französische Eichen.
Französisch ist ganz wichtig, genau. Ja.
Die ganze
aber
Welt.
Aber auf das können wir noch alles, genau. Das können wir noch ganz bestimmt.
Aber gerade eine Frage dazu, ja, wenn bitte. Jetzt ihr als fast Winzerin oder einfach als Profis einen Wein trinkt, wo im Holzfass gelagert worden ist, dann schmeckt ihr raus, ob das jetzt in so einem grossen Fass oder in einem kleineren Barrique-Fass ausgebaut worden ist?
Hey, jein. Also,
also ja, eigentlich
nicht. Also, manchmal hast du wirklich ein Weinglas, wo du sagst, oh, ich bin jetzt nicht sicher, ob der Holzfass gehabt oder nicht, und wenn, dann vielleicht grosses Holz, das wirklich wenig Stoff angegeben hat. Wenn es kleines Holz ist, behaupte ich jetzt mal wirklich, kannst du es wirklich noch ein bisschen rausspüren. Vor allem, das ist nachher auch der Tipp, den wir nachher haben, im leeren Glas, den man nachher einmal, wenn der Wein drin ist, mit dem Wein wieder ausleert und daran schmeckt, dann kannst du auch noch gut Holzaromatik rauskristallisieren.
Ah,
okay. Aber auch für Profis teilweise noch sehr, sehr schwierig, ist es jetzt im grossen Holzfass gewesen.
Ja.
Oder gar nicht.
Und kommt es noch darauf an, jetzt zum Beispiel Holzfass oder auch Stahltank, Edelstahltank, weiss-rot?
Also, meinst du jetzt beim Edelstahltank, ob es nur weiss wie drin
ist? Also, wir haben vor allem nur weiss wie drin, die Heime.
Hey, nicht. Es ist nicht gekennzeichnet, dass es nur rot oder nur weiss im Edelstahl ist. Vor allem, es kann auch sein, dass der wieder Rotwein zuerst gärig oder Durchlauf im Stahltank macht und nachher in ein anderes Holzfass umgelagert wird für die nächste Reifung. Aber halt wirklich der Vorteil von einem Edelstahltank ist, aber ist auch für weiss und Rotwein geeignet, du kannst auch gut einfach nur den Weiss wieder machen, bis du am Schluss die Flaschen abfüllst. Aber es ist temperaturgesteuert.
Was der Stahltank?
Der Stahltank, genau.
Ah, okay.
Und das ist super für eine präzise Kühlung oder für eine Erwärmung, für die Prozedere in der Gärung vor allem auch. Und eben nachher kann man es immer noch umpumpen in ein Holzfass, wenn man eine andere Aromatik tut. Aber vielfach startet es, nicht alle, aber vielfach startet es in einem Stahltank.
Siehst du, jetzt weisst du schon wieder mehr. Schreib ja, das hinter die Ohren.
Fantastisch, dass alle gerade Kugel schreiben.
Also, Andrea, du hast uns drei Weine mitgebracht. Alle sind auf eine ganz eigene Art und Weise ausgebaut worden. Die erste Flasche, ein Weisswein, der hier vor uns steht, den ich jetzt in der Hand habe, kommt aus der renommierten und weltberühmten Weinregion Bolgari, Italia, Toskana, an der Mittelmeerküste von der Provinz Livorno. Wie heisst der Wein?
Das ist der Sondrea Bianco, 2022er von der Familie Allegrini vom Weingut Boccio a Tesoro.
So.
Wow.
Das
klingt gut. Das klingt schon mal gut, oder?
Was ist das für ein Wein, beziehungsweise jetzt kommt es, Karin. Wie ist der Wein gemacht worden, ausgebaut worden?
Der Wein ist zum Teil in französischer Barrique, das haben wir jetzt vorhin gelernt, das sind die 225 Liter Fässer. Dann einer im Stahltank, haben wir vorhin auch kurz angeschnitten, und zum Teil in den Amphoren.
Also in drei verschiedenen Arten ist der Wein ausgebaut worden?
Genau, und am Schluss wieder zusammengeführt worden und dann in die Flaschen abgefüllt worden. Also eigentlich ein richtig grosser Aufwand.
Das klingt nach einem riesigen Aufwand. Und also Barrique-Fässer und Stahltank, das haben wir jetzt vorher schon gehabt, das habe ich auch schon gesehen, den Weinkeller, das kann ich mir vorstellen. Aber was ist ein Amphorengefäß?
Ein Amphorengefäß, also wenn man das mal ein bisschen versinnbildlicht, das ist eigentlich wie eine Vase, die von unten und oben enger wird, Richtung Hals. Und früher hat das zwei Henkel auf der Seite gehabt, jetzt in der Meisterkellerei nicht mehr. Aber daher der Name Amphora, abgeleitet von Amphorois. Das ist altgriechisch und heisst zweihänkeliges Tongefäß.
Was? Zweihändiges Tongefäß?
Zweihänkliges.
Zweihänkliges.
Genau.
Zweihänkliges, ja. Und die sind gross?
Hey, das ist auch wieder je nach Kellerie unterschiedlich.
Ja.
Früher hat gang und gäbe, um Sachen zu transportieren, Oliven, Weizen oder auch Wein. Oder auch für die Lagerung von Wein. Also eine von der ältesten Methoden, fast über 8000 Jahre alt.
Was?
Und früher hat man sie noch, also vor allem in Georgien war das recht viel in Gebrauch gewesen.
Okay.
Und meistens im Boden vergraben für die konstanten Temperaturen. Da ist nicht so eine Temperaturschwankung gehabt. Heutzutage also vergrabst du es teilweise nicht mehr im Boden, weil auch nur schon zur Reinigung und so ist halt viel, viel mühsamer dadurch.
Das kann ich mir vorstellen.
Wobei ist es denn nicht auch heutzutage, weiss ich nicht, auch dann marketingmäßig wahrscheinlich noch gut, dann kannst du sagen, mein Wein ist auch unter anderem neben Holzfass, das wir jetzt hier haben, neben Stahltank auch noch in einem Amphorengefäß drin gewesen.
Natürlich, das klingt noch umso spannender, dass man die Wein gerade ausreifen und aufreißen und trinken. So.
Nein, aber was mir natürlich schon jetzt eingeleuchtet hat, was du gesagt hast, das ist die älteste Methode, die man Wein ausbauen kann. Über 8000 Jahre alt. Mhm. Und da muss ich schon mal sagen, die sind ja hier nicht blöd gewesen und haben genau eigentlich gewusst, was sie machen. Und darum sage ich wahrscheinlich auch, man muss sich auch manchmal wieder mehr besinnen auf frühere Sachen, die man vielleicht fast schon vergessen hat. Ich sage nicht, dass man das jetzt hier vergessen hat, aber dass man das auch wieder mehr könnte machen. Ich finde es super.
Früher war alles besser gewesen.
Nein, nicht so. Aber ja, doch zum Teil eben schon. Also ich finde das super. Ich habe mich jetzt hier auch ins Thema eingelesen und das am Vorgefäß. Das ist etwas, was bei mir nie so zoberst war, aber mittlerweile muss ich sagen, wäre ich nicht abgeneigt, das einmal auszuprobieren.
Ah, das könnte dir auch noch zutun, oder?
Hä?
Bücher im Weinkeller wäre ja
absolut, etwas. Absolut. Also wirklich, einfach auch mal zum Testen, zum Schauen, was passiert mit dem Wein, wenn man ihn auch noch dort ausbaut. Darf ich noch etwas fragen, bevor wir anstoßen?
Unbedingt.
Du hast vorhin gesagt, er war bei drei Sachen quasi am Stahltank und Holz. Dann sagen die drei Weine wieder zusammengekommen. Ja. Das heisst, sie sind einzeln dort reingelagert. Das war nicht der gesamte Wein in diesen Gefäß, sondern immer nur ein Teil des Weins. Und der ist dann noch wieder zusammengesetzt worden zu einem Ganzen.
Genau.
Und das ist eigentlich Kunst.
Mhm.
Das ist aber hohe Kunst. Schon eher selten. Oder?
Wie meinst du das? Also, dass du am Schluss wieder zusammenblendest.
Ja, der ganze Vorgang.
Das ist eben der Fachausdruck. Ah. Es ist ein Blend. Genau. Nein, das ist nicht EH. Also, das
machst du bei verschiedenen Rebsorten vor allem auch. Wenn jetzt ein Chardonnay und Sauvignon Blanc hast und der ist jetzt in den Stahltank und der ist jetzt dort drin, am Schluss führst du es wieder zusammen und machst den Wein fertig in diesem Stil.
Und dann muss aber das Verhältnis ist ganz genau vorgegeben. Oder machen wir hier halb-halb? Oder?
Kommt immer darauf an, von Jahr zu Jahr. Manchmal hat es mehr von dem drin, manchmal hat es mehr von dem drin.
Okay.
Du willst teilweise halt auch, dass der Weinstil gleich bleibt über die Jahre. Andererseits hast du so verschiedene also Jahrgänge wetterabhängig, auch, dass es irgendwie musst anders machen musst. Du sagst, der Sauvignon ist jetzt nicht ganz ausgereift, jetzt muss ich noch etwas anderes hin tun. Beispielsweise jetzt in dem Sinn.
Ja.
Du hast jetzt ich wollte sagen, Andrea.
Ich wollte noch ganz kurz über die Amphoren reden, dass wir so ein bisschen noch in die Tiefe gehen.
Ja, mach.
Die Amphoren ist aus Ton, leicht porös und ist eigentlich super, dass der Wein kann dort innen noch ein bisschen atmen. Das haben wir vorhin beim Holzfass schon eigentlich gehabt, aber hat aber eine ganz andere Oberfläche halt, als jetzt zum Beispiel ein Edelstahltank.
Jawohl.
Gibt kein Geruch oder kein Duft ab, also wie das Holzfass, jetzt gibt keine Vanillenote, keine Röstaromatik, sondern bleibt neutral. Mhm. Und man kennt es eigentlich so ein bisschen mehr aus der Naturweinszene oder aus der experimentellen Weinszene. Wichtig hier zu sagen, wir trinken heute keine Natur- oder Orangewein in dem Sinn.
Mhm. Sondern da jetzt auch noch ein bisschen Handarbeit dabei. Eben nicht, der Wein ist nicht der Natur, was lachst du? Der Wein ist nicht der Natur überlassen worden, sondern man hat auch noch ein bisschen geschaut.
Genau. Es ist nicht nur sich selber überlassen worden in dem Stil.
So. Hey, Karin, ich wollte sagen vorher, du hast am Wein geschmeckt und ich habe dir an den Augen abgelesen, du schmeckst irgendwie nicht viel. Stimmt das?
Ja, also er schmeckt in meiner Nase recht so frisch.
Ja, aber, so ein bisschen säuerlich, aber nicht intensiv.
Nein, nicht intensiv.
Also, ja, das erzählen wir jetzt ein Seich, Andrea?
Nein.
Aber gut. Also,
ich sage nicht, dass er schlecht ist. Er schmeckt wenig.
Ja, wenig. Aber frisch würde ich es jetzt mal bezeichnen, falls es das gibt.
Sehr gespannt. Danke, Andrea, fürs Mitnehmen vom Wein. Karin, zum Wohl. Und dann schauen wir mal. So, und jetzt finde ich, das, was man eben nicht schmeckt in der Nase, passiert jetzt direkt im Mund. Als wirklich, also jetzt kommen alle die Geschmäcker, die ich vorher nicht geschmeckt habe in der Nase, ins Maul rein. Und das finde ich speziell, dass man in der Nase so wenig schmeckt, aber nachher im Maul so wirklich intensiv gespürt. Er ist sehr fein.
Das ist wirklich sehr überraschend.
Mhm. Findest du es nicht, Andrea?
Man sagt ja, mit der Nase ist wirklich verhalten. Das heisst, es ist keine Explosion. Es ist nicht die, das, was du
die Explosion kommt nachher im Gaumen.
Genau. Mhm. Genau. Ich finde, es ist sehr ein harmonischer Wein, muss ich jetzt wirklich sagen.
Ja. Mit harmonisch meinst du, er ist so abgestimmt worden, dass er eigentlich einfach alles dass er zusammenpasst. Dass der Blend, der zusammengelernt worden ist, oder?
1A ist.
Dass der 1A ist, genau.
Genau, aber ich muss dazu sagen, es ist ja nicht nur, es ist kein Blend, es ist, also ja, mit den verschiedenen Fässern, aber es ist aus einer Rebsorte.
Ah. Ein Blend ist meistens aus verschiedenen Rebsorten, oder?
Genau.
Und da ist jetzt nur eine Rebsorte?
Da ist jetzt nur eine Rebsorte. Vionier haben wir da. 100%, genau. Ich muss sagen, ich finde es sehr cool, sehr so. Reife Aprikosen, schön, bisschen etwas tropisch.
Darf ich auch noch etwas sagen zu den Amphorengefäß? Also ich finde den Wein sehr... Ja, Aprikosen kommt stark durch, also nachher im Maul, eben im
beim so Schmöcken. So ein Steinobst, gell?
Ja, genau.
Mega. Also eben, ich finde auch die Frische, die er in der Nase schon hat, finde ich, merkt man auch beim Trinken. Könnte man jetzt sehr mega fein gut vorstellen, so an einem mega heißen Sommertag.
Ja,
das ist richtig
ja,
durstlöschend.
Aber wirklich so eine. Gell? Ja, genau. Ja, das wäre perfekt. Wenn's
das kann man sehr gut machen. Aber auch zum Essen so ein bisschen Calimari dazu, fände ich jetzt auch
noch
schön,
gell? Ja,
also ja, doch nur jetzt gerade im Bauch. Am besten noch das Livorno selber.
Ja, und noch ein Italiener, der kommt zu servieren. Ja, genau. Gell, Karin?
Wieso nicht?
Ja. Werden wir mal schnell seriös, nur zum auf den Punkt bringen. Die Amphorengefäße ist schon für mich, wenn ich das so darf sagen, und sonst korrigierst du mich bitte, ist eh, Andrea, eine seltene Angelegenheit.
Ja, also eben, jetzt wie bei den Frisuren, es kommt alles wieder ein bisschen in Mode in diesem Stil. Und das ist jetzt auch
so auch beim Wein.
So auch beim Wein, es kommt wieder in Mode, aber du findest es sicher nicht in jedem Keller. Es ist so eher selten, aber es ist doch in den letzten paar Jahren wieder ein Trend geworden. In dem Sinn.
Ja, gut.
Und jetzt, du hast vorher gesagt, dass eben eigentlich ursprünglich die zwei Henkel hatte, heutzutage häufig nicht mehr. Ich weiß nicht, hast du auch schon mit denen gearbeitet? Ist dir das jetzt schwieriger, den Wein wieder dort rauszubringen?
Also, früher hast du sie so anlüpfen, wirklich mit zwei Männern. Und heute hast du Gabelstapler, wo es auf einer Palette ist. Und dann kannst du es umkehren oder auslesen.
Ah, gut.
Die Henkel braucht es in diesem Stil nicht mehr. Aber zum Aussehen, ja, sicher ist es schön, wenn es hat.
Ja, absolut. Kann ich mir vorstellen.
Ich finde, wir nehmen jetzt nochmal einen Schluck, bevor wir dann zu den nächsten Ausbaumöglichkeiten kommen, die wir noch auf dem Programm haben. Und vor allem, ich weiss es ja schon ein bisschen, was wir jetzt noch anschauen werden. Da bin ich dann auch sehr gespannt drauf, was Karin dazu meint. Ich nehme noch mal einen Schluck, weil der einfach wirklich fein ist.
Mhm.
Andrea, was für weitere Ausbaumöglichkeiten? Jetzt haben wir das Fass mal ein bisschen angeschaut. Vielleicht kommen wir später noch mal zum Fass. Jetzt haben wir das Amphorengefäß. Was gibt es sonst noch?
Wir haben noch den Betontank oder das Betonei.
Karin.
Betonei.
Genau. Das nochmal aussprechen, bitte.
Betonei. Was ist das?
Hey, das Betonei, das kannst du dir wirklich vorstellen, wie so ein riesiges Ei aus Beton.
Okay. Mit einem Loch drin.
Also ja, dass du Video rein und rausnehmen muss es irgendwann ein Loch haben. Zum rein- und rauslassen.
Sie fragt nur.
Nein, das ist super. Nein,
das stellen wir das gerade bildlich vor.
Ich nehme nochmal einen Schluck.
Gell, das ist riesig. Okay. Also 700 Liter. Also, kannst du dir mal so vorstellen, was für eine Dimension das hat. Da gibt es auch wieder grössere und kleinere.
Mhm.
Aber das Spannende an dem Betonei ist auch wieder, wir reden wieder das blöde Wort, Mikrooxidation, also wieder der Luftaustausch, der ein bisschen da drin ist.
Mhm.
Also immer noch besser als ein Stahltank in dem Sinn. Aber hier geht es vor allem um die Form. Ich weiss nicht, die Eierform, das ist
wie
das Spezielle.
Genau, wie dass die Form kann etwas, wo eben vielleicht ein Fass, obwohl das ja zum Teil auch so ein bisschen oval ist oder wie auch immer, rund gibt es auch, nicht kann. Also die Form, die ist speziell für den Wein.
Ja, die Form ist eigentlich so, dass der Wein drin zirkuliert. Bei einem Tank hast du immer irgendwo eine tote Ecke in dem Sinn. Mhm. Das heisst, der kann sich Hefezellen absetzen.
Das stimmt.
Und das hast du beim Ei nicht, weil der zirkuliert immer und immer wieder durch die Form, die er hat.
Okay.
Ist in den frühen 2000er haben wir das erste Mal ist das in Auftrag geworden und haben wir das eigentlich so anfertigen lassen. Und das Coole ist, es gibt halt ein Wein, das gibt gewisse Etwas in diesem Stil. weil halt wirklich immer die ganze Hefe mitschaffen.
Also was heisst, wir haben das, sag mal schnell, du hast das oder ihr habt das vom Mövenpick anfertigen lassen?
Nein.
Früher,
in den 2000er Jahren, ja. Ich meinte, an der Rhone ist das wirklich in Auftrag geworden. Also früher hat man wirklich nur die Betontank gegeben.
Okay, und dann ist das Ei dazu
gekommen. Gesagt hat, hey, das werde ich so in Auftrag geben.
Aha, okay.
Das soll wirklich weg der Zirkulation, dass es keine tote Ecken hat.
Ja.
Und dann haben wir das ausprobiert und haben gesagt, hey, das ist etwas Geniales. Weil sonst hast du teilweise Wein, wo du immer wieder, man sagt einen Batonage, wo du die Hefe immer wieder musst und abdrücken.
Ja, ich kenne es.
Oder aufschwimmen, genau. Ja. Und das hast du halt bei so etwas wenig. Das zirkuliert die ganze Zeit.
Also das ist eigentlich ein Automatismus.
Also, oh,
das wäre noch gut für mich.
Ja, super, aber kommt man auf so eine Idee, die Eier von?
Ja, nein, das ist ja genial. Eben für die sagen, ich möchte nicht dauernd immer die Hefe auf und ab schaufeln, oder? Wie wir die haben. Also ja, oder schauen, dass es keine tote Ecke gibt. Für das ist es.
Es ist eigentlich das Hefe-Karussell.
das ist auch gut, gell?
So, und jetzt kommt's. Wenn ich die nächste Flasche anschaue, die da vor uns steht, dann weiss ich, das Hefe-Karussell, das gibt es auch in der Schweiz.
Was?
Ja.
Wirklich?
Doch.
Hammer. Wird immer besser.
Genau, wir gehen hier in Bündner Herrschaft zu der Familie Adank, die wir hier haben.
Haha, von der Familie Hans-Rudi Adank. In Flash sind die daheim, die Familie Adank. Und das sind die Eltern, Trezia und der Hans-Rudi und ihr Sohn, ganz wichtig, der Patrick. Und über den, Andrea, müssen wir jetzt ganz bestimmt auch mal reden. Über den Patrick Adank. Was ist das für einen?
Ich kenne den Hans-Rudi, der war auch schon bei uns bei Mito Winemaker gewesen, in diesem Stil im Weinkeller in Oftringen. Sehr sympathischer Typ und sehr, sehr bodenständig, genauso wie die Wein. Der Patrick, der hat jetzt eigentlich das Weingut so ein bisschen übernommen von den Eltern und hat jetzt ganz viel Innovation reingebracht.
Der ist aber lang fort gewesen.
Genau,
der verlorene Sohn. Nein, wirklich.
Also positiv oder negativ?
Nein, positiv. Ich bin auch schon da gewesen. Die haben ein schönes Familienverhältnis miteinander. Aber als ich mal da war, vor x Jahren, ist eben der Patrick, hat mir die Mama erzählt, der Patrick sei jetzt eben gerade auf Weltreise. Und er ging überall ein bisschen reinschnuppern und er hat sich wirklich dort auf dieser Weltreise ein Weinwissen zugelegt.
Eigentlich eine Weinweltreise. Das ist dann gut.
Wird heutzutage schon fast verlangt, wenn du Winzer bist, dass du überall hinschauen kannst, was die machen, was andere Länder machen. Und das ist eben auch, gerade sagst du, so ein Betoneider, so ist natürlich cool, wenn du das irgendwo gesehen hast. Und dann ist meistens auch so, oh ja, das will ich auch daheim haben.
Hey, ich finde, wenn wir gerade schon eine Flasche aus der Schweiz da haben, können wir für die allgemein, Karin, auch für dich wichtig, als zukünftige Winzerin in diesem Land.
Absolut.
Was hat denn der Schweizer Wein für einen Stellenwert in unserem eigenen Land, Andrea?
Ein grosser. Wir, Herr und Frau Schweizer, trinken selber auch sehr, sehr gerne viel Wein. So, wenn ich mich besinne, sind wir Platz Nummer 4 weltweit auf dem Pro-Kopf-Verbrauch von Wein. Die Italiener, Portugiesen, die Spanier sind echt noch ein bisschen vor uns. Und dann kommen schon wir eigentlich als kleines Land, das sehr viel Wein trinkt.
Also die Franzosen sind auch noch, die haben wir noch vergessen.
Ich musste das letzte Mal bei einem Vortrag
auswendig lernen. Und das
ein
ist so, ein Winzervortrag.
Okay.
Aber es ist wirklich krass, also wir wiederholen es gerne mal. Die Schweiz hat den vierthöchsten Weinkonsum pro Kopf weltweit. Also,
schon noch hoch.
Ja, also das ist also schön ist das.
Ja.
Wir trinken noch 98% von unserem Wein selber.
Oh, das ist aber krass.
Also das heisst, nur 2% gehen in Export, gehen irgendwann auf der Welt und 98% von unserem Wein trinken. Ja, das heisst, das ist ja sensationell. Also wir sind Selbstversorger.
Absolut.
Ja, wir können überleben.
Aber sag mal, wieso ist das so? Es gibt so viele Leute, die sagen, ja, es gehen nur 2% ins Ausland. Weil wir so schlechte Wein haben, sagen die Italiener.
Oder weil man es so exklusiv behalten.
Ja, sicher nein. Auch nur der Preis ist die andere Frage. Wir sind sicher auch im Verhältnis ein bisschen teurer im Export als unsere Nachbarländer wie Deutschland und Österreich. Wir haben natürlich den besseren Wein.
Ja, das sicher. Und jetzt wollte ich dir noch mal etwas sagen. Weißt du, wieso das auch so ist? Weil wir einfach so wenig Wein haben. Unsere Flächen sind so klein und überall ein bisschen verteilt. Überall hat es wieder mal dort einen Rebhang und dort. Ich sehe es bei uns daheim. Und es würde mir doch nie in den Sinn kommen. Sorry, unsere Flächen sind immer ausverkauft. Wieso soll ich kann doch nicht noch irgendwie auf Amerika verschiffen. Unser Land ist zu klein, um ein Weinexport zu sein. Aber umso grösser ist doch das Kompliment, wenn die ganze Schweiz unseren eigenen Wein trinkt. Oder?
Und jetzt denk mal auf die kleine Rebfläche, die wir haben. Was denkst du, wie viele Rebsorten werden da gebaut? So als Schätzfrage.
In der Schweiz.
Hey,
in der Schweiz.
Ich gehöre, das ist zwar gut.
Da ich sage, bin ich überfragt.
Wie viele Rebsorten auf dieser kleinen Fläche sage ich? 800.
250 Rebs.
Völlig daneben. 800 gibt es gar nicht. Morgen gibt es schon. Aber.
Schon, ja. Ja. Ich hätte glaube also. So auf 80 getippt, also einiges drunter.
So, wie macht jetzt der Patrick Adank und seine Eltern den Wein, der vor uns steht? Kannst du noch mal etwas zu dem Betonei sagen, bitte, bevor ich die Flasche...
Also, er ist nicht nur im Betonei, muss man ja ganz kurz sagen. Da auch wieder zwei Chargen, die er gemacht hat. Also, einmal im Betonei und einmal im... Wir kommen wieder zum Holzfass. Das ist diesmal 228 Liter und das ist ein burgundisches Fass namens Pies. Genau. Okay. Auch hier, also von der Traubensorte, wir sind bei reinem Sauvignon Blanc, den wir hier haben. Und also ich muss sagen, ich finde es sehr cool. Zuerst, als ich probiert habe, dachte ich, jetzt merkt ihr selber, wie cool dass er auch ist in der Nase. Als ihr jetzt vorigen Tag gesagt habt, hey, der ist ein bisschen verhalten. Jetzt bin ich ganz gespannt, was ihr denn zu dem sagt.
Ich auch. Ui, ihr geht offen. Genau. Steht drauf auf der Flasche Adank 2024.
Sehr gut.
Der muss, der muss in dem Fall nicht 10 Jahre lagern, bis wir
nein, den darfst du aufmachen und trinken.
Ja.
Yes.
Und das hat jetzt aber auch mit dem Ei zu tun. Also wenn man es in dem Ei ausbaut, in dem Beto-Ei, muss man es weniger lang ausbauen lassen? Oder ist das jetzt einfach ihre Art, wie sie den Wein machen?
Hey, ich glaube, das ist wieder jedem Winzer überlassen, wie lange du das im Beton-Ei drin haben. Umso länger, umso mehr hast du nachher eine cremige Textur, wenn du es auf der Hefe lässt. Ich muss selber sagen, ich weiß gar nicht, wie lange das er im Beton-Ei drin hatte. Müssen wir mal fragen.
Ja, da können wir dann mal. Wenn wir können ihn auch mal einladen.
Ja, genau. Podcast.
Das wäre eine sehr Molari gute Idee.
Ja, okay. Dann geht ja nicht weit vom Bündnerland.
Aber das Coole ist ja, das Beton-Ei, das ist so ein, bisschen, ich sag jetzt mal, so ein Mittelweg wirklich zwischen Edelstahltank und Holzfass. Okay. Also eigentlich ein bewahrtes, schön aromatisch Rückzug. Den musst du gar nicht zur Nase anführen.
Nein, ja, sorry. Nein, jetzt habe ich im Fall, für alle die, die jetzt das vielleicht nur hören und uns nicht sehen, wir, unseren Podcast kann man ja zuschauen als Video. Ich habe probiert, daran zu schmecken, aber das ist Wahnsinn. Also, den musst du nicht mal zu, also wenn du jetzt näher an die Nase,
ja,
bin ich verschrocken.
Ja. Im Vergleich zu vorher.
Hey, das
ja
ist Wahnsinn.
Sehr, sehr coole Nase.
Ja.
Also alles,
ah, ich, glaube, Nase
was man da so etwas schmeckt, es ist wirklich so die grüne Nuance, die man hat. Ich habe so etwas Brennnesseliges. Wenn du das so schmeckst.
Ja.
So ein frisch geschnittenes Gras,
ja,
so ein bisschen Rasenmeier.
Zitrusfrüchte, Grapefruit, Zitrone.
Wirklich ja sehr intensiv.
Also dem sagt man jetzt wirklich aromatisch, sehr eine aromatische Rebsorte auch dadurch.
Und das kommt jetzt auch, jetzt eine ganz einfache Frage, nicht zuletzt, oder du mich bitte korrigieren, aus dem Betonei raus?
Das, nein, das kann, nein, so etwas bringst du auch sehr gut in einen Stahltank an.
Also, okay.
Das für etwas, sag jetzt beim Holzfass würde es jetzt weniger expressiv die Frucht so rauskommen.
Ja.
Weil dort hast du halt wirklich mehr die Holzaromatik oder halt wirklich die Säure, die wieder ein bisschen mehr gedämmt ist.
Okay.
Und jetzt hier ist wirklich Fokus auf der die schöne Frucht auch.
Ah, okay. Durch den Beton.
Das Beton-Ei auch wieder ein bisschen raushebt.
Hey, ich könnte immer daran schmecken. Ja. Ich schmecke den ganzen
Tag. So wie so du dann nachher noch den ganzen Tag in der Nase, finde ich. Das bringst du jetzt nicht mehr weg.
Also, das bringst du nicht mehr weg. Nein. Wir hätten noch mal eine Flasche, ja, müssen wir den schon wegbringen.
Sonst ja, du, brauchen wir also noch ein paar Kaffeebohnen zum Schnuppern.
Wieso nützt das? Du das neutralisieren?
Ja, ja. Darum hat sie in den Parfümläden immer die Kaffeebohnen nebendran, falls du die schon mal gesehen hast.
Karin, das stimmt. Letztes Mal, als ich ja wieder stundenlang in so einem Parfümladen war, das ist ja mein Hobby, dass ich in diesen Parfümladen rumlaufe und dann die Kaffeebohnen suche.
Ja.
Da ist mir das aufgefallen. Ja.
Also, schön, da bin ich froh.
Ja, gern geschehen.
Hast du auch von mir etwas können lernen
ja
heute?
Ja, nein, wer hätte es gedacht? Oh. Hey, sorry. Frucht pur.
Genauso aromatisch hey, wie der Nase, auch im Gaumen.
Eine Säure ist, also ist sehr angenehm, nicht?
Ja, ja, mega. Perfekt abgestimmt auf Frucht. Wie sonst wäre er süß.
Ja.
Aber mit der Säure zusammen ist er Hammer.
Mega erfrischend.
Also sehr. Also da sonst wegen dem heißen Tag von vorher, der wäre noch, wär noch besser.
Dann tust du das Verlangen nach mehr, gell? Du musst gleich einst ansetzen und nur einst einen Schluck nehmen.
Ja, das ist gefährlich. Besonders, wenn es heiß ist.
Ich wiederhole mich da wieder mal, ich habe es in den letzten paar Mal nicht mehr gesagt, aber ich darf es wieder mal sagen, null Trinkwiderstand.
Stimmt, wichtig.
So fein. Und sorry, die Säure jetzt auch im Abgang, hinten dran, im Halszäpfli. Kommt ein bisschen die Zitronensäure, ich weiß nicht, was das ist. Irgendeine so eine Säure, aber ganz, ganz, ganz klein. und vorne die volle Frucht im Maul rein. Mhm. Und wenn du schmeckst, ist nochmal etwas ganz anderes. Oder?
Also, kommt so ein bisschen etappenweise, aber gleich, es ist Eis, gell?
Ich finde es super.
Ja, absolut. Also passt mir auch sehr gut.
Also ich muss sagen, der Vorteil ist mir jetzt völlig bewusst von dem Beton-Ei. Wenn man darf ich noch mal etwas dazu sagen, Andrea, was sind denn so wirklich die Vorteile? Also weißt du, eigentlich auch da, ich nehme mal an, das Beton-Ei ist jetzt nicht so verbreitet, oder?
Mhm.
Ja, aber was ist so nebst dem, dass man jetzt wirklich kann sagen, man muss dann nicht dauernd so viel arbeiten am Wein? Gibt es sonst noch Vorteile vom Beton-Ei?
Es fördert halt wirklich die Textur und die Rundheit, die da drin ist. Wo vielleicht in einem Stahltank hinein halt wirklich die klarere Aromatik ist. Ich muss zwar sagen, auch hier, du hast eine schöne Frucht, wirklich, die es auch erhalten bleibt. Mhm. Wo das Holzfass wieder wirklich drüber schaffen. Das ist jetzt zum Beispiel auch spontan vergoren, finde ich auch ganz, ganz spannend.
Können wir das schnell einordnen, spontan vergoren? Ja.
Tun wir das spontan entscheiden?
Vergärung passiert spontan, also okay. So ein bisschen vom Namen abgeleitet. Spontan vergoren, genau, das ist jetzt wieder so ein Wort, das viele Leute um sich schmeißen, oder respektive die Winzer um sich schmeißen, ohne dass man weiss, was ist das eigentlich. Mhm. Das heisst eigentlich die wilde Hefe vom Weingarten, die von der Traubenhaut sitzt. Und man die nachher nimmt man in die Gärung mit. Das heisst, man tut nicht nur eine Reinzuchthefe eigentlich dazu geben.
Bist du rausgekommen?
Nein,
eben. Sie ist nicht rausgekommen.
Es entsteht ein natürlicher Gärprozess ohne gezüchtete Hefe. Das heisst eigentlich, ich sage jetzt das einfach erklären.
Ja, es ist wie beim Zopf, dort hast du die gezüchtete Hefe, oder?
Wo innen Brösmel ist.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Und jetzt mit dem Zopf zu dieser Hefe, die du zugibst, was ist jetzt wieder voll in? Die Sauerteig.
Ja,
das ist wieder Brot. Ich habe voll
aufgehört. Letzte bin ich in einem Grossverteiler gesehen und dann habe ich gesehen, so ein Joghurtbecher von einer bekannten Marke und dort ein Sauerteig. Und dann habe ich das gekauft, um die Heimen auszuprobieren und es ist super gegangen.
Wirklich?
Und wie ist das Brot?
Das Brot ist wie der Wein. Nein, also so fein meine ich, weißt
du? Ja. Genau.
Oder was meinst du mit dem, wie das Brot war?
Darum, genau, das ist die Frage. Warum macht man denn so eine Spontanvergärung? Also, warum tut man die wilde Hefe brauchen in dem Sinne? Das ist jetzt meine Frage. Weil erstens hast du ein bisschen mehr Umstände damit. Gell? Es ist nicht, vielleicht nicht gerade eine saubere Gärung, die durchgeführt wird. Du musst ein bisschen länger warten, bis es angegangen ist. Und. Also, du hast eigentlich mehr Strapazen mit dieser Hefe als mit der gezüchteten Hefe.
Weil du nicht ganz genau weißt, wie sie sich entwickelt.
Genau. Und viele sagen dir, warum tut man sich das an? Genau aus dem Grund. Oder? Weil das Sauerteigbrot ist auch schon ziemlich cool. Und von der Aromatik halt ganz, ganz anders.
Und ich breche nochmal eine Lanze für das neue Sauerteigbrot. Wir haben es auch noch 4 Tage noch in der Familie quasi anschneiden und es war immer noch gut gewesen. Weißt du, nicht ausdrücken, nichts? Ja, das haben wir cool.
Ohne einzufrieren.
Das bringt eben so ein bisschen die spannenderen Ergebnisse und einzigartige Aroma wie jetzt die Wein bei der Spontanvergärung.
Also das heisst, bei dieser Spontanvergärung ist es ein gewisses Risiko, weil man nicht so genau einschätzen kann, wie sich es verhaltet. Mhm. Aber wenn es dann klappt, zahlt es sich eben aus.
Genau. Ich sage jetzt zum Beispiel das Beispiel. Ich bin die Wildhefe, der Reto ist jetzt zum Beispiel unsere...
Die Vollhefe?
Die Reinzuchthefe in dem Sinn. Wir zusammen gehen eins trinken. Er ist super. Er bestellt 2 Bier, er trinkt sie, super solid, geht wieder heim. Mhm. Ich bin die Wildhefe, ich mag das vielleicht nicht verleiden. Das ist ja genau wie die Wildhefe bei der Gärung. Die mag das vielleicht auch nicht immer so super verleiden. Und hebt vielleicht nicht bis ganz am Abend durch so, oder bis am Schluss wieder reden, wo jetzt eine Reinzuchthefe ist, die dafür programmiert ist, das zu machen.
Mm, okay.
Und
ich bin programmiert zum Durchheben.
Genau. So und ich als Wildhefe, ich habe keine Lust mehr, oder ich habe irgendeinen, aber ich bin knocked out in dem Stil, weil ich zu viel getrunken habe und. Wo man Reto nie verpassieren als Reinzuchthefe. Und ich als Wildhefe bin vielleicht schwieriger zum Handeln. Hast aber sicher einen interessanten Abend mit mir als Reto.
Nein. Also, hallo!
Das ist mal eine gute Erklärung.
Nein, aber das kannst du nächstes Mal noch in einer Bar erzählen.
Wenn also, wenn dich jetzt verfragt,
ja, was ist der Unterschied? Das ist super! Also, jetzt haben wir also, richtig viel gelernt.
Reinzuchthefe hebt länger durch, bringt es zum Ergebnis, macht das, was sie sollte. Und die Wildhefe, die ist viel spontaner. Eben die und geht, wenn sie möchte, meistens ein bisschen.
Und für den Winzer, wenn jetzt er das machen mit dieser Wildhefe, geht er da tagtäglich dann schauen, wie sieht es aus oder wie funktioniert das genau?
Ja, also teilweise, wirklich früher haben wir gesagt, der Winzer schläft neben dem Tank oder was auch immer. Ja. Heute ist es schon immer so. Also, du kannst natürlich alles Computer schauen, wie was, wo geht was, ab, in welchem Tank ist, wie viel Grad. Natürlich, wenn jetzt irgendwo was kann passieren bei dieser spontanen Vergärung, dass es irgendwo stockt in der Gärung. Das heisst, es bleibt stehen und die Hefezellen gehen kaputt in dem Sinn, es gärt nicht mehr weiter, es bleibt viel Restzucker, was auch immer. Natürlich, da kannst du auch eingreifen und halt wirklich Reinzucht-Hefe nachgeben oder halt den Tank, was auch immer. Aber eigentlich, wenn du gute Wildhefen hast aus deinem Garten, viele machen das ja schon manches Jahr und wissen, wie es funktioniert, dann musst du keine Angst haben, dann geht das. Also die Winzer sind da drauf trainiert. Aber es kann natürlich auch immer wieder etwas passieren, dann gibt man wieder Reinzucht-Hefe dazu, kannst einfach nachher nicht mehr sagen, hey, es ist spontan vergoren.
Wir haben uns zum Vorsatz genommen, in dieser Folge, in diesem Podcast, jetzt für einmal ganz in die Tiefe zu gehen. Und ich finde, da sind wir jetzt wirklich angekommen. Und wir haben schon richtig viel gelernt heute, Andrea. Vom Betonei über wie in diesem Foren drin bis zum Stahltank, den wir auch kurz angeschnitten haben. Und trotzdem, ich bin halt als Kind schon mit dem Holzfass aufgewachsen. Und die stehen auch immer noch, die Holzfässer, bei uns zu Hause, Zweifeld im Weinkeller. Also, ja, bei mir ist das Holzfass sehr entscheidend, wenn es um den Weinausbau geht.
Bin ich absolut bei dir. Es ist in der Weinbereitung eigentlich nicht zum Wegdenken von diesem Stil her. Mhm. Also es ist schon, ich sage, ich würde es mal behaupten, in jedem Keller steht irgendwo ein Holzfass. Natürlich aber auch, es kommt immer ganz darauf an, wie man den Wein macht. Wünscht man viel Holz, wünscht man wenig Holz im Wein und das kann man auch irgendwo durch beeinflussen. Mhm. Aber es kommt nicht aus der Mode, das ist schon so.
Gibst du mir mal diese Flasche hier, Karin, über? Danke vielmals. Es kommt nicht aus der Mode. Heisst was? Du hast uns einen Wein mitgebracht, der auch nicht aus der Mode gekommen ist.
Das ist der Rotwein Mulinero. 2020er Jahrgang, übersetzt in Mühle. Aus Norditalien, aus der Lombardei, mit der Rebsorte Petit Verdot. Und Petit Verdot, das ist eigentlich eine Bordeaux-Rebsorte. Das haben wir wirklich in diesen Bordeaux Blends, ist die meistens einen kleinen Anteil drin. Mhm. Ich sage immer, das ist für mich so ein bisschen das Salz in der Suppe. Also es macht ein gewisses etwas.
Okay.
Ja, wir hätten ja mit dir auch einen interessanteren Abend als mit mir. Darum ist ja das gewisse
das etwas. Das gehört mir jetzt in
einem Podcast. Sorry, das geht mir jetzt einfach noch nach. Also, mit dieser Vollhefe. Okay, gut. Gut, also, und jetzt, da sind wir jetzt wirklich beim Fassausbau angekommen.
Genau, da sind wir jetzt im Fassausbau angekommen. Noch kurz zu der Rebsorte Petit Verdot. Sehr spätreifend, braucht sehr viel Sonne, sehr viel Wärme. Mhm. Ist eine kleine Traube, sehr viel dicke Schale und einen hohen Tanningehalt. Und der Wein ist jetzt 24 Monate im Barrique gelagert. Und warum habe ich gerade den mitgebracht? Weil Petit Verdot ist eine Rebsorte, die braucht Holzfassausbau. Die hat ein bisschen Ecken und Kanten, eben das hohe Tannin, wo wenn es wirklich einfach nur in Stahltank tust, kommt das halt ein bisschen eckig über. Zu der Wein abzurunden, um nicht zu schleifen, braucht es den Holzfassifluss.
Habe ich es richtig verstanden? Es ist eine ganz kleine Traube. Also Traubenbeerli ist kleiner als die andere Traube, zum Beispiel, wie auch immer. Und sie reift spät.
Ja.
Also im Oktober.
Ja, ungefähr so um das herum. Wenn genau, es kommt immer wieder nach Wetter drauf an.
Ja.
Aber Spatreifen ist halt sicher auch. Früher hätte ich wenig ganz ausreifen können, wo man noch wirklich kältere.
Ah, und jetzt kann sie das, dank Klimaerwärmung.
Natürlich.
Sollte man
auch
ja nicht so sagen, aber trotzdem, es hat ja etwas durchaus Positives. Vorteile. Ja, jetzt wirklich da in dem Moment schon, oder? Kann sie eben ausreifen.
Genau, und das Ding ist halt die dicke Schale von der Beeren. Genau, dort ist eigentlich das Tannin enthalten oder der Gerbstoff in dem Sinn. Meistens umso dicker die Schale, mehr Tannin gehalt. Es gibt weniger Rebsorten, die wenig Tannin haben oder eben hinter eine dünnere Traubenhaut in dem Sinn. Zum Beispiel Pinot Noir, die hat zum Beispiel gar nicht so viel Tannin oder auch Farbstoff in der Traubenhaut, wo da jetzt nachher umgekehrt ist. Hier haben wir Petit Verdot. Petit Verdot auch von der Farbe her sehr so das Violett, das Dunkelrote in dem Sinn.
Ich freue mich sehr auf die Farbe. Nein, wirklich, ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, was du meinst. Das ist super. Vorher haben wir es von der Familie Adank gehabt, in Flash, Graubünden. Was für eine Familie oder wer auch immer macht den Wein da, wo wir als nächstes haben?
Das ist die vierte Generation von der Familie Malavasi. Ihre Rebstöcke sind in der kleinen Gemeinde Pozzolengo und rund 4 Kilometer vom Ufer vom weltberühmten Gardasee, wo wir Schweizer ja sehr gerne in die Ferien gehen.
Gardasee, oh, das kennt sicher Karin.
Nein, leider noch nicht, aber es ist auf meinem Plan für dieses Jahr. Ich habe gehört, es sei sehr schön.
Mhm. Auch zum Weintrinken
ja, sehr. Also, ja, Hammer,
ich könnt ja gerade bei denen vorbei,
also,
oder?
wenn du sagst, wirklich 2-3 Kilometer vom Gardasee weg, heisst das, das Klima ist sehr entscheidend für den Wein.
Genau. Sehr ein mediterranes Klima, was wir hier haben. Mhm. Was natürlich auch super ist für den Reifeprozess und für die Traubenqualität. Sehr kalk- und tonhaltige Böden, was wir hier haben. Und das verleiht wir auch teilweise eine mineralische Art. Wichtig zu sagen ist auch die Alpengipfel im Hintergrund von den Weinbergen. Die wirken halt wie so eine kleine Kältebarriere. Das heisst, die kühlen Wind oder die eisigen Wind.
Gerade auch wenn eben die Traubensorte so spät reif ist, oder? Ja. Kann ja dann wirklich kälter sein im Oktober. Du hast vorhin gesagt, der Wein war 2 Jahre im Barrique-Fass und genau das bringt uns jetzt zu unserer Rubrik.
Wein und Vorurteil im Expertencheck.
Ein Wein, der so lange im Holzfass war, schmeckt schlussendlich auch sehr holzig.
Ja,
ein langer Schnuff.
Ja.
Ein langer Schnuff.
Also, man kann ihn sehr lange im Holzfass lassen. Es muss aber nicht sein, dass er extrem holzig ist. Okay. Da sage ich jetzt, da ist wirklich auch der Röstgrad vom Barrique-Fass geschuldet. Das heisst im Sinne von, wie stark du das Barrique rösten. Und umso mehr von diesem Vanillegeschmack von diesen Röstaromaten gibt es den auch ab. Und dann halt je nachdem auch von der Größe. Also hast du jetzt extrem lange in einem grossen Holzfass, wird er nie so holzig sein. Da geht es mehr wieder, dass der Wein feiner wird und eben die Mikrooxidation hat. Und natürlich, wenn es starkes getoastetes, kleines Fass ist, dann hast du sehr viel mehr von dieser Aromatik.
Geröstet, getoastet Fass, müssen wir vielleicht noch ganz schnell einen Satz dazu sagen. Mhm. Was ist mit dem gemeint?
Das machen sie eigentlich dort, wo es die Fassherstellung in dieser Cuverie in dem Sinn. Ganz viele haben auch eine eigene Cuverie. Mhm. Also viele, nein, die wenigsten, soll man so sagen.
Nein, aber es gibt aber schon jemanden selber. Wir haben genau, letztes Mal in der letzten Sendung, wo es die Fässer selber gemacht hat. Genau. Magst du erinnern, Karin?
Sagt mir jetzt gerade nicht mehr, aber ich muss noch mal nachhören. Ja. Für das kann man die ja laufend hören, unsere Folgen, cool. Oder?
Genau, und dann tust du es wirklich über das Feuer stülpt, man das wie anröst in dem Sinn. Und umso mehr der Röstgrad ist, umso mehr gibt es auch von der Aromatik ab in dem Sinn.
Und die jetzt selber die Fässer nicht herstellen,
die können es verkaufen bei verschiedenen Spezialisten in dem Sinn. Und dann kannst du auch sagen, hey, ich möchte eben die Grösse haben, ich möchte eben ein französisches Barrique haben, ich möchte ein amerikanisches, ein amerikanisches.
Ja. Und dann, du sagst das so locker, aber das mit zum Beispiel französische Eiche, amerikanische Eiche, habe ich ganz am Anfang gesagt, das kann sehr entscheidend sein.
Kann auch entscheidend sein, genau. Die französische Eiche ist eher so ein bisschen die elegante Röstaromatik. Also so ein bisschen Zederholz, Gewürz, ganz, ganz leichte Vanillenoten. Für mehr Eleganz und Komplexität. Und unterstützt auch so ein bisschen die lange Lagerfähigkeit. Mhm. Bei den amerikanischen Eichen, meistens aus den USA, vor allem aus Missouri, wo man da die Bäume hat, die ist eher gröber von der Holzstruktur her, gibt viel intensiver und schneller vor allem auch die Aromatik ab. Ist auch sicher günstiger im Kauf und in der Herstellung.
Okay.
Du hast deutlich mehr von dieser Vanillenote und vor allem teilweise auch so ein bisschen einen Kokos-Touch. So eine Kokosnote.
Ja.
Genau. Oder süßliche Gewürze, zum Beispiel auch Karamell. Aber ich kann jetzt nicht darauf abwerten, jedes Mal, wenn sie sagen, das schmeckt nach Karamell, das ist sicher von dir. Amerikanische Eiche. Nein, natürlich kann das auch aus anderen Sachen.
Gut, dann muss ich mal noch sagen, also das mit diesen Fässern, das wär eine eigene Sendung für sich. Das können wir locker stundenlang darüber diskutieren.
Ja, das also ist
sehr. Ja, sehr. Also das ist wirklich ein Handwerk, wo es heute leider nicht mehr so viel gibt, wo Leute, die so Fässer herstellen.
Ah, das wäre dann ein Job für dich, wenn...
Prüfer, ja.
Wenn sein Journalismus weiss. Noch schlechter wird.
Du, also jetzt, das habe ich am Anfang bei dir gesagt. Ich bin... Hock da fest im Sattel.
Gut, ja. Sind wir alle
ich
froh.
Geht um blöd Papst, neu.
Aber eine Frage habe ich gerade noch zu den Fässern. Wenn man jetzt eben das will, bestellen oder selber herstellen oder aber nur kauft, wo das hergestellt wird, die Hersteller die kaufen dann wie halt das Holz aus den USA und machen dann quasi von A bis Z das ganze Fass selber bei sich. Oder bekommen wir dann schon so ein Fass geliefert, das sie dann halt noch präparieren entsprechend?
Nein, die machen meistens, kommen sie zu Holz über und dann sie das selber biegen und machen und zurechtwinkeln und. Also das ist auch eine hohe Kunst und auch so ein Holzfass ist eigentlich gerade wirklich
Nein.
Günstig.
Ah ja, aber dafür kannst du am Schluss, wenn du es nicht mehr brauchst, wieder weiter. Machen wir manchmal so, kann man es auch wieder noch weiter verwenden für etwas anderes. Eben, man kann zum Beispiel drin schlafen.
Ja.
Also wenn es besonders groß ist. Bei den Grossen kannst du drin schlafen.
Bei den Kleinen würde ich jetzt nicht, bei der französischen
Aber es gibt viele Leute, die so Holzfässer suchen, private, oder? Aha. Für die Heide, das könntest du eine schöne Weinbar machen oder von außen im Garten oder so. Hast du schon x-mal gesehen. So wie alte Gondeli von einer Seilbahn, wo sich gewisse Leute für das Fondue-Abend in den Garten hineinstellen.
Wo man den individuellen Kaffee verwenden.
Wir sind schon fortgeschritten in der Zeit. Darum, meine Damen, müssen ein bisschen vorwärts machen. Aber noch ganz kurz, ganz schnell zu dieser Etikette.
Ich habe vorher schon gedacht, das sieht Wahnsinn aus. Also quasi ein Kunstwerk für sich.
Es ist ein Kunstwerk. Schön, also schöne Etikette. Für alle, die gerne auch Etiketten Käufer sind, die super, kommt ganz gut an die Heim.
Schlicht, aber elegant. Ja.
Jede Flasche ist übrigens auch noch nummeriert, hinein, habe ich auch gesehen. Also,
für was ist das?
Ja, dass man genau weiss, wie viel das rausgegangen sind und welche Flasche das ist, von denen, die raus ist. Mhm. Das ist einfach auch nochmal ein schönes Merkmal, wo man sich so mitnehmen kann. Also.
Und bevor wir probieren, also wegen der Farbe, du hast nicht zu viel versprochen. Wir sehen das wirklich auch im Glas, die dunkle Farbe vom Wein. Ja, ich bin gespannt.
Und tut nachher auch deine Zähne ein bisschen färben.
Oha.
Wenn du viel trinkst, natürlich.
Dann nehme ich nur einen Seidenschluck.
Ich meine, wenn du so weisse Zähne hast wie ich, ist ja gut, wenn du mal etwas hast, was ein bisschen zurückgeht. Weißt
du? Zum
Wohl.
Tschüss.
Ja, fein.
Auch da fruchtig.
Vor allem fein. Hey, nein, fein. Sehr fein.
Mhm.
Sorry, ich habe etwas völlig anderes erwartet.
Mhm.
Du hast ja da auch ein bisschen erzählt und so, wegen der Traubensorte und eben lang
und
im Fass.
Und so.
Holz schmecke ich jetzt nicht. Also ja, für das zwei Jahre. Eben das ist jetzt schon mal das Vorurteil, haben wir weggenommen. Das ist gar nicht noch irgendwie, wo du sagst, oh, zu viel Holz. Nein, ist sehr ausgewogen. Sehr.
Total.
Sehr fein.
Und auch der Tannin, der recht hoch ist, also das, die Gerbstoffe der Zunge, das ist mega fein gemacht.
Total.
Sehr fein.
Ich finde, auch wenn man daran schmeckt, erwartet man gar nicht so einen feinen Wein.
Hey, überhaupt nicht. Und ich kann noch mal etwas sagen, was ihr ja gar nicht wisst. Die Flasche ist unglaublich schwer.
Mhm.
Das weißt du vielleicht. Das ist, nein, so.
Ich habe sie da angetragen, ja.
Ja, aber schau mal.
Mag ich locker, aber sie ist jetzt auch nicht mehr voll.
Ja, aber sie ist schwer, nicht?
Ah ja,
sie
wirklich?
Ist richtig schwer.
Darum
erwartet man auch einen anderen Wein. Weißt du, so ein bisschen. Und nicht so einen eleganten, ausgewogenen, seitigen. Da ist er. Er ist super, sehr, sehr fein.
Mhm. Absolut.
Super.
Sehr fruchtbetont, so ein bisschen mit dunklen Beeren, die da drinnen ist. Aber sehr rund, auch zürich, sehr gut wieder integriert.
Hey, ich finde, Andrea Müller, danke vielmals. Wir haben heute wahnsinnig viel dazugelernt, dank dir.
Mega viel.
Also Karin, das war wirklich schön gewesen, von dem Betonei über...
Das hätte ich eigentlich mal persönlich vor Ort irgendwo anschauen. Das sind wir jetzt richtig unter.
Ja, also ich finde, das können wir ja mal einen Ausflug planen.
Würde auch sagen.
Also, ja, und der Herr Adank lässt uns vielleicht schon mal ein. Er ist ja hoffentlich auch ein treuer Zuhörer von unserer Podcast-Serie, wenn er uns jetzt hört. Das wäre doch schön. Danke viel mal für die Ausbaumethode, die du uns mitgebracht hast. Geschäftsführerin von der Mövenpick-Filiale Oftringen, das ist Andrea Müller bei uns. Und Karin, was haben wir noch Wichtiges vergessen?
Wichtig ist natürlich, dass man eben, wie du vorher schon angetönt hast, unsere Folgen nicht nur mehr kann hören kann, sondern neu auch kann schauen auf Video. Das heisst, schaut mal rein auf Spotify oder YouTube. Ihr könnt dort auch sehr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde uns sehr fest freuen. Und ihr könntet uns natürlich dort auch Fragen stellen über die Welt, die euch schon lange unternimmt, oder?
Also das würde uns sehr freuen, wenn wir auch aktiv mit euch in Verbindung treten. Übrigens, alle Flaschen, die wir heute probiert haben, und ich finde, ich bestelle von jeder wirklich 6 noch so gern, kann man bestellen bei Mövenpick oder auch in allen Filialen. Auch bei dir persönlich, Andrea.
Ich würde jetzt auch sagen, kommst du mal vorbei.
Bei dir? Gell? Du hast sicher keine Zeit, wenn du den ganzen Tag in dem Laden... Hast du immer Zeit für einen?
Meistens vor.
Wirklich? Oha. Ja. Ich lebe es für den Wein.
Wenn er mir ein Gordumle mitbringt. Nehmen wir unsere Zeit.
Also, und dann schauen wir mal, mit wem das wir da interessant am Abend haben. Mit der Vollhefe oder mit der Spontanhefe. Danke vielmals, Andrea Müller, Karin Frautschi. Alles Gute für euch. Schönen Frühling miteinander. Und denkt dran, ganz, ganz wichtig, das Leben ist sowas von zu kurz für schlechten Wein.
Zum Wohl.
Yes, das ist mal eine Ansage.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.